Jetzt kommt eigentlich alles zusammen, was die Bitcoin-Jünger immer gesagt haben.
Denn alle wissen, beim Halving geht's immer hoch. Ob nicht alle schon investiert haben, die das wissen.
Das würde bedeuten, dass die USA höchstwahrscheinlich erstmal pleite werden.
Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Vonovia irgendwann mein Vermieter wird. Und habe gedacht, ja, dann kaufe ich mir doch Aktien.
Dann reden wir ja auch über so richtig nicht jugendfreie Dinge wie Hebel 100 auf Tesla oder so. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Marktgeflüster. Und wenn ihr uns seht, dann werdet ihr vielleicht schon was erkannt haben, was wir auch in der letzten Folge bereits angedeutet haben. Wenn ihr uns aber nicht seht, dann wird euch sicherlich jetzt erstmal schockieren, warum ich das Intro mache. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Und die Begründung ist, weil Thomas mich leider wieder im Stich gelassen hat. Aber deswegen haben wir ja Gott sei Dank was viel Besseres als mich und als meinen Kollegen, den Markus. Servus, Markus.
Hallo, Holger, du schmeichelst immer so.
Immer, immer, aber nur für dich, nur bei dir schmeichelst. Und ich würde direkt mit der Frage loslegen an dich, Markus.
Ja.
Als ich mich, als wir zuletzt zusammen aufgenommen haben, haben wir direkt in ein Wespennest gestochen und gleichzeitig auch noch Falschinformationen verbreitet oder zumindest zwei Dinge zusammengelegt, die eigentlich nicht zusammengehörten, mussten uns im Podcast darauf direkt mal wieder korrigieren.
Naja,
was haben wir heute vor? In welches Wespennest stoßen wir heute? Wir haben ja letzte Woche, haben wir über das Bargeldverbot gesprochen und über die GEZ. Hast du noch was im Angebot?
Bargeldverbot und GEZ.
Ja, weil Thomas meinte, Bargeldverbot und GEZ, das ist so das, was am meisten emotionalisiert im Internet.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, gibt es vielleicht noch was ähnlich emotionalisieren könnte und was wir mit dir jetzt die nächste Stunde besprechen?
Das sind zwei Themen, die wir ganz bestimmt nicht besprechen sollten. Aus der Kommunalpolitik sind die emotionalsten Themen immer Mülltonnen und Parkplätze. Aber du wolltest wahrscheinlich über Finanzcoachings reden, ist das richtig?
Das könnten wir machen. Wir können auch über die Parkplatzsituation in Berlin. Da habe ich auch mal irgendwie ein paar lustige Dokumentationen gesehen. Aber wir können auch über Finanzcoachings reden oder allgemein über Coachings. Hast du schon mal ein Coaching gemacht?
Nee, aber du machst das doch neuerdings bei Patreon. Ist das richtig?
Ist es so? Ist es so? Coach ich da Leute?
Du machst auf jeden Fall so Videos und man kann oder soll oder muss dafür bezahlen. Ist das?
Nee.
Aber man muss nicht, ne?
Genau, man kann, ich mache das wie die Taz. Also die Taz hat es ja, kennst du ja wahrscheinlich aus deiner politischen Arbeit, die dir sehr nahe steht, die Taz. Die macht es ja so, dass Leute freiwillig was geben können, wenn sie möchten.
Ja, sowas funktioniert in der Regel sehr, sehr gut.
Aber die Taz gibt's immer noch, also wer weiß, wer weiß.
Ja.
Aber vielleicht können wir ja später noch mal ein bisschen über Coachings sprechen. Glaube ich, auch ein sehr beliebtes Thema. Ansonsten hätte mich vielleicht noch eine Sache interessiert. Das müsste ich aber eigentlich vielleicht den Thomas fragen. Ich habe so ein Bild gesehen. Und zwar hat Gott in Menschengestalt, Christian Lindner, ein Bild gepostet mit ganz vielen Finanzinfluencer im Finanzministerium.
Ja, aber ich habe Thomas nicht gesehen. Und das war diese Woche, ne? Thomas hat Wichtigeres zu tun. Er hat nämlich, er ist am Renovieren. Das ist natürlich wichtiger, als wenn der Finanzminister ganz viele Finanzinfluencer einlädt.
Und vor allem dachte ich mir, vielleicht ist die Begründung auch, mein Thomas hat ja schon seine One-on-One-Meetings mit ihm gehabt. Warum sollte er jetzt mit der Gruppe, mit dem Pöbel sozusagen zusammen?
Warum soll er ihn sich teilen, genau.
Richtig.
Mit anderen, ja. Nee, da waren wieder die ganzen, üblichen verdächtigen Finanzinfluencer, die aber auch alle, die meisten davon auch echt gut sind. Und aber was wir besprochen haben, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe das Bild gesehen, das gepostet worden ist. Da ist dann sind danach Videos, glaube ich, noch von manchen Leuten hochgeladen worden, wie sie im Einzelnen Fragen stellen konnten. Es hat, glaube ich, keiner gefragt, wie das mit dem Lambo aussieht. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber gut, mehr habe ich dazu ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Denn, und deswegen bin ich besonders froh, dass du diese Woche bei uns dabei bist, diese Woche war bei mir, was das Berufliche und Private betrifft, sehr anstrengend, insbesondere der wenige Schlaf. Das heißt, ich habe diese Woche noch weniger Ahnung von Finanzen als sonst.
Ja, ich habe auch keine Marktnews mitgebracht, die hast du mitgebracht. Aber bevor wir damit anfangen, ich habe noch eine Frage an dich.
Oh, bitte, ich freue mich schon.
Was würdest du sagen, ab wie vielen Jahren sollte man diesen Podcast hören?
Sehr gute Frage. Lass mich mal kurz nachdenken. Normalerweise würde man doch sagen, vielleicht, wir haben ja hier schon über die Übernahme einer Videoplattform-Website durch Ethical Investors oder was gesprochen. Das heißt, solche Videoplattformen kommen vor. Wir haben auch über Stormy Daniels gesprochen, die du wahrscheinlich auch gut kennst.
Aber die Namen an sich sind doch jugendfrei, oder?
Ja, aber
es sind, ja.
Dann reden wir ja auch über so richtig nicht jugendfreie Dinge wie Hebel 100 auf Tesla oder so. Dementsprechend, ja, andererseits ist es, ja. Es wäre natürlich auch interessant, so eine Altersdistribution unserer ganzen Leute zu bekommen, die hier zuhören. Ich würde aber jetzt eigentlich sagen, eigentlich ist der Podcast ab sehr jungen Jahren bereits hörbar. Ich sage jetzt einmal völlig random ab 12. Dass wir wahrscheinlich jetzt einen bösartigen Kommentar bekommen von jemandem, der 11 ist und den Podcast aufhört. Ich möchte niemanden ausschließen, dann sagen wir ab 0.
Ich habe nämlich von einem sehr treuen Hörer, einem Freund von mir, der diesen Podcast absolut liebt und der hört den oft im Auto und dann sitzen seine Kinder hinten drin und hören zu und lernen das schon mal alles. Wie alt müssten die Kinder sein? Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ich würde mal so schätzen, der Älteste ist irgendwie 4 oder 5 oder so maximal. Und er hörte so den Podcast und dann sagte irgendwann ein Kind von hinten, Papa, warum sagt dieser Mann eigentlich so oft Scheiße? Und sagte er, ist ihm nur noch aufgefallen, dass relativ oft das Wort Scheiße vorkommt. Und wenn man einmal drauf achtet, dann hört man es halt nur noch.
Okay, das ist wichtig, dass du das sagst. Da muss ich mal mit Thomas ein ernstes Wörtchen sprechen. Das geht natürlich.
Dass er das nicht mehr Zeit hier so oft sagt, ja. Genau, ja, also du kannst eine noch größere Zielgruppe erreichen, ohne die Fäkalsprache.
Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen JustTrade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an 3 Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich 3 Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch 3 Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker.
Werbung Ende. Gut. Dann habe ich aber jetzt noch eine Frage an dich, bevor wir mit den Marktnews loslegen. Du bist da halt der Einzige, mit dem ich darüber sprechen kann. Also wie geht's im Anleiheportfolio?
Wann habe ich denn das letzte Mal ins Depot geguckt? Es geht halt immer hoch und runter und hoch und runter. Das ist halt manchmal ein bisschen langweilig. Eine Zeit lang, ich glaube, ich hatte dir irgendwann mal geschrieben, da ging das relativ gut. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das für eine Situation war. Und jetzt, dann ging es wieder runter. Ja, und dann ging es wieder hoch und dann ging es wieder runter. Also ja, so bewegt sich das halt. Kann jetzt gar nicht sagen, dass es gut läuft, aber auch nicht, dass es schlecht läuft.
Gut, dass du das Wort schlecht benutzt hast und kein anderes Adjektiv. Das heißt, du hast diese Dinge einfach noch weiterhin. Du hast ja angedroht, irgendwann wirst du aussteigen.
Ja. Irgendwann. Spätestens, wenn ich im Ruhestand bin und entspare.
Aber dann brauchst du doch die Anleihen erst recht, dachte ich, weil ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Anleihen wesentlich weniger risikoarm sind als Aktien.
Weniger risikoarm oder mehr risikoarm?
Weniger risikoreich.
Ja, wir müssen uns irgendwann noch mal ein bisschen über Entnahmestrategien unterhalten. Da gibt es ja so viele verschiedene Philosophien, wie man das machen kann. Man schichtet in risikoärmere Dinge um und entnimmt dann von da immer ein bisschen. Aber es gibt einen interessanten Finanzblogger, von dem ich ganz gerne lese, der vertritt die These, dass man auf jeden Fall zu 100% investiert bleiben muss und nur die Entnahmerate ein bisschen an den Markt anpassen muss und dann hat man den höchsten Nutzen.
Beziehungsweise du kannst dir ja auch eigentlich zum Ziel setzen, so viel Vermögen anzuhäufen, dass es schon egal ist für deinen Lebensstil, ja, wenn der Markt mal 50%
abbaut. Genau, das ist noch besser. Dann kannst du es aber auch einfach aufs Girokonto packen. Dann brauchst du gar keine Rendite.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, guter Punkt. Also eigentlich das ist eigentlich das Ziel. Willst du uns verraten, welcher Finanzinfluencer das ist? Ich habe nämlich keine Ahnung.
Der hat einen Blog, finanzen-erklärt.net, glaube ich. Ein relativ, wie soll ich sagen, unterschätzter Blog, glaube ich. Ich lese den sehr gerne. Und als Influencer würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, eher als Blogger. Der ist ehemaliger Risikomanager. Mittlerweile glaube ich, das müsste knapp über 40 sein, ist jetzt finanziell frei und hat sich deswegen aus eigenem Interesse sehr viel mit Entnahmestrategien beschäftigt und hat seine Strategie immer wieder neu weiterentwickelt und dann immer wieder eine neue Strategie in seinem Blog veröffentlicht, das alles simuliert und du siehst so ein bisschen, wie er permanent dazulernt, wenn du das so liest.
Okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Habe ich bisher noch überhaupt nicht gekannt. Werde ich mir mal angucken.
Schau es dir mal an, du wirst das mögen.
Spontan überlegt, dachte ich mir, wenn du jetzt schon einen Under-the-Radar-Blog hier nennst, kann ich ja auch noch Werbung machen für einen Under-the-Radar-Blog. Es gibt nämlich wirklich einen, den ich ganz cool finde. Vielleicht kennst du den auch. Der heißt valueandopportunity.com.
Nee, kenne ich nicht.
Das ist ein
deutscher. Geht es um Value Investing?
Genau, also er stellt hauptsächlich, er hat quasi sein Portfolio, das kann man da beobachten und diskutiert immer wieder verschiedene Aktien, halt auf rein fundamentaler Basis, auch manchmal so Special Situations, wenn es ein Spin-off gibt oder irgendein Unternehmen alle Assets verkauft hat und dann die Hülle weniger wert ist als das Cash, das in der Hülle liegt. Mhm. Also so ganz lustige Sachen, gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich. Und den gibt's auch schon ewig, ich glaube seit 2007 oder so. Macht, glaube ich, überhaupt keine Werbung, hat auch keine Affiliate-Dings. Also ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann macht er das wirklich so komplett aus Spaß. Sieht auch jetzt nicht so geil aus, das Layout. Aber die witzigste Story ist, die kann man in der Suche finden, als er damals, ich glaube 2007, mal in einem Internetforum was Negatives über Wirecard geschrieben hat und dann ungelogen die Kripo bei ihm vorbeikam.
Nein. Weil er Shortseller ist und spekuliert genau. Und den Markt manipulieren will.
Tatsächlich war es anscheinend wirklich so, dass Wirecard ihm die Kripo auf den Hals gehetzt hat. Und er schreibt dann auch, also er tritt nicht mit Klarnamen auf und meinte dann, es war total verrückt, als plötzlich wirklich er an seinem Arbeitsplatz einen Anruf von der Kripo bekommen hat unter seinem echten Namen. Lustige und verrückte Story. Er hat sie aber erst veröffentlicht, als Wirecard explodiert ist. Vorher hat er gemeint, hat er sich nicht mehr getraut, das zu erzählen.
Ja, nee, Wirecard war ja auch bekannt für solche Methoden, dass sie so ein bisschen diejenigen, die sich kritisch geäußert haben, eingeschüchtert haben.
Ja, die haben, glaube ich, Crispin Odie auch irgendjemanden vom libyschen Geheimdienst auf den Hals gehetzt.
Das würde ich denen zutrauen, ja.
Ich weiß bloß nicht, ob das so eine gute Idee war, Crispin Odie, der ist halt eigentlich relativ verrückt. Der hat sich wahrscheinlich dadurch eher noch bestätigt gefühlt, weiterzumachen.
Ja,
naja, gut. Under the Radar Finanzblogs, das ist eigentlich auch eine gute neue gutes neues Subtopic für unseren Podcast.
Ja, jedes Mal wieder eine neue Informationsquelle, bis die Leute dann irgendwann komplett overloaded sind. Oder man wertet einfach die ganzen Quellen aus und findet wieder was Neues.
Genau, man kann es ja mit ChatGPT einfach einen neuen Blog generieren eigentlich, basierend auf den alten Blogs.
Ja, ja. Ich habe heute mit StockGPT rumgespielt, aber es war nicht so ergiebig. Ich hatte eigentlich gedacht, wir könnten ein bisschen heute in dem Podcast damit spielen, aber irgendwie war es nicht so toll.
Was ist das? Ich kenne das gar nicht. Ist das was für Aktien einfach, oder?
Irgendwas für, hat anscheinend aktuelle Kurse und ich hatte gefragt, in welche alternativen Assets man investieren soll, weil ich davon ja keine Ahnung habe, aber weiß, dass sie gut sind. Aber die Antwort war irgendwie so relativ allgemein. Du kannst die in dein Portfolio packen oder was auch immer. Dann habe ich gedacht, dann ist doch nicht so gut.
Also alternative Assets, in die ich investieren würde, wären am besten tokenbasiert von irgendeiner Plattform und entweder irgendwelche super Late-Stage VC-Fonds, die keine Sau haben will und die ich dann über so eine Plattform bekomme, oder in den Skihelm von Angela Merkel. Da warte ich ja immer noch drauf, dass der endlich tokenbasiert investierbar gemacht wird.
Bei Timeless.
Das weiß ich nicht, ob das die Plattform dann sein wird. Ja, es gibt mehrere, aber der Skihelm von Angela Merkel, mit dem sie damals den großen Skiunfall hatte, das wäre der, auf den ich warte.
Der Skiunfall beim Langlauf,
genau.
Bei niedriger Geschwindigkeit, so hatte das der Regierungssprecher.
Das Gespräch mit Seibert, glaube ich, war das damals.
Ja.
Sie war mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs.
Ja. Naja, verrückt. Gut. Apropos Tokens, mir ist gestern eine News untergekommen, und zwar habe ich eine Mail bekommen von Coinbase. Keine Ahnung, warum mir Coinbase auf meine private Adresse eine Mail schreibt mit dem Betreff Stellungnahme von Coinbase zur aktuellen MiCA-Verordnung der EU. Habe ich gedacht, oh Gott, was haben die denn da schon wieder verzapft, dass Coinbase Mails rumschreibt und Stellung nimmt? Mhm. Und dann war das wirklich völlig verwunderlich. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, da stand dann drin, die heutige Verabschiedung der Markets in Crypto Assets Verordnung durch das Europäische Parlament ist ein entscheidender Moment für die Kryptobranche in der Region. Die Arbeit der europäischen Entscheidungsträger sollte als vorbildlich angesehen werden. Das heißt, also eigentlich sind ja solche Verordnungen vom Charme immer so, dass sich die Fußnägel hochrollen, und jetzt wird die plötzlich wahnsinnig gefeiert von einer Kryptobörse. Da habe ich gedacht, da muss ich mir doch mal genauer angucken, was das für eine Verordnung ist.
Ich hätte schon fast gedacht, das ist so ein Seitenhieb gegen den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, von dem es ja auch ein witziges Video gibt, wie sie ihn in so einer Anhörung im Kongress gegrillt haben, bezüglich Krypto.
Okay, ja, tatsächlich, Coinbase ist ja eine Kryptobörse mit Sitz in den USA. Gibt es in dieser Stellungnahme auch noch Seitenhiebe Richtung USA, die es bisher noch nicht so richtig geschafft haben, ihre Kryptowelt zu regulieren und eigentlich eher negative Schlagzeilen produzieren? Ich fand das ganz interessant, diese Regelung, und habe die dann selber auch ein bisschen gefeiert. Denn es ist das erste Mal, dass jetzt auf EU-Ebene es überhaupt ein Regelwerk für Kryptowährungen gibt. Und was steht drin? Emittenten von Kryptowährungen müssen künftig ein White Paper haben mit einer bestimmten Form und Inhalt. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so ein Fondsprospekt, dass man das Konzept der Währung erklären muss und all solche Sachen. Mhm. Und in Zukunft wird der Handel mit Kryptowährungen, sofern er öffentlich zugänglich ist, in ganz Europa erlaubnispflichtig. Also ich kann nicht einfach irgendeine Bude eröffnen, über die man Kryptowährungen handeln kann. Ist in Deutschland tatsächlich heute auch schon erlaubnispflichtig, aber noch nicht in der ganzen EU. Und was ich am krassesten finde, ist, du kannst in Zukunft nicht mehr anonym irgendwelche Leute bezahlen, die dir bei irgendwelchen Dienstleistungen helfen, sondern Plattformen müssen in Zukunft über Sender und Empfänger Informationen über Sender und Empfänger ermitteln. Es darf keine anonymen Zahlungen mehr geben über solche Plattformen. Man kann natürlich direkte Transfers nicht kontrollieren, das ist klar.
Das habe ich nämlich jetzt gerade schon vor, also man muss allen Leuten, die zuhören, sagen, wir haben so kleine Bullet Points, und ich habe mich jetzt schon gewundert, wie willst du das denn kontrollieren, wenn ich dir jetzt einfach von meiner privaten Wallet aus was schick? Das hat, wie soll das funktionieren? Aber okay, gut, sie sind ausgenommen, die privaten Transfers.
Genau. Also okay. Da waren sie zum Glück auch relativ realistisch. Es gab ja irgendwie mal Kritik, dass jetzt das Aus der Paper Wallets, also eine Wallet, wo du einfach nur dein Private Key auf dem Papier schreibst, bedeutet. Mhm. Und das haben sie anscheinend gelassen. Und interessant ist auch, dass Behörden Informationen rausgeben müssen, wenn ermittelt wird gegen jemanden, zum Beispiel wegen Geldwäsche oder Terrorismus, was sie aber, glaube ich, heute auch schon teilweise gemacht haben. Und ganz interessant fand ich auch, dass sie sich den Stablecoins mal genau gewidmet haben und es so gewisse Mindestkapitalanforderungen für Anbieter gibt, dass die Stablecoins auch gedeckt sein müssen. Das war ja auch bisher immer so ein schwelendes Risiko, weil man nicht immer so richtig wusste, ob hinter Stablecoins zum Beispiel auf den US-Dollar wirklich genau die Menge an Dollarn steckt.
Zumindest bei den kollateralisierten. Es gab ja auch welche, die auf Basis eines Algos aufgebaut waren und der dann nicht so gut funktioniert hat.
Das ist richtig.
Oder alternativ vom BlackRock gesprengt wurde, den Vorwurf.
Ja, es gibt die unterscheiden dazwischen sogenannten E-Geld-Tokens, das sind die Stablecoins, und dann noch was anderes, den Begriff kriege ich jetzt aber nicht mehr, aber da steckt irgendwie drin, dass sie an irgendwas gekoppelt sind, das sind wahrscheinlich dann diese Algo-Dinger, und das ist alles relativ klar geregelt. Und was ich interessant fand, war, dass mittlerweile relativ viele Anbieter ein bisschen die Nase voll von den USA haben, die sich um dieses Thema bisher nicht gekümmert haben. Coinbase schreibt weiter, die EU tritt an die Spitze, während andere Rechtssysteme darum kämpfen, einen soliden, kohärenten Regulierungsrahmen zu schaffen. der einer aufstrebenden innovativen Industrie Klarheit verleiht. Dann schreiben sie weiter, dass mittlerweile auch immer mehr Softwareentwickler in Europa sind und Europa da ganz gut an die USA aufholt. Und tatsächlich haben auch mittlerweile schon Firmen wie Binance, Crypto.com und Circle, wenn sie einen Sitz in Europa hatten, den nach Paris verlegt, weil Paris wohl schon relativ früh eine Vorreiterrolle bei der Regulierung gespielt hat. Und ich fand das eigentlich eine ziemlich gute Nachricht, zu sehen, dass auch mal die EU es schafft, Innovation zu fördern, indem man richtige Regulierungen schafft und nicht irgendwelche Sachen killt, indem man es irgendwie falsch reguliert.
Wobei, was ich jetzt blöd finde, ist, dass das wieder Paris ist. Warum ist es nicht Frankfurt?
Ja, kommt.
Seit dem Brexit diskutiert man ja schon ein bisschen, was wird das neue Financial Hub im alten Europa oder besser gesagt in der EU eigentlich, weil ja. Europa und EU sind ja nicht das Gleiche. Und Paris scheint das Rennen zu machen. Ich habe da die Tage jetzt erst wieder auf Bloomberg einen Artikel gelesen, die auch sich ganz klar Wesentlichen ausgesprochen haben dafür, dass wenn man sich die derzeitigen Bewegungen von Mitarbeitern von Banken anschaut und Bankenoffices etc., dann hat die Macaroni-Nudel da alles richtig gemacht und wir nicht. Andererseits die Frage ist, will man die Banken überhaupt haben? Das ist natürlich der andere Punkt.
Ja, keine Ahnung. kommt drauf an, wie wenn Deutschland jetzt die Regeln gut umsetzt. Also jetzt müssen ja die Länder diese Regeln alle umsetzen. Und wenn Deutschland da nicht schläft, dann kann man vielleicht von dem Kuchen auch ein bisschen was abhaben.
Das heißt, wenn der nächste Krypto-Crash kommt, dann sind wir voll mit dabei.
Vielleicht, ja. Dann ist Frankfurt voll mit dabei. Wer weiß. Interessant fand ich übrigens die Kritik von einem Abgeordneten aus der Linkspartei, Martin Schirdewan, der sagte, digitale Spekulation wird damit jetzt salonfähig gemacht, und habe gedacht, das ist doch ein Ritterschlag für diese Regulierung, dass er diese Kritik übt.
Da könnte ich natürlich jetzt einfach mal böse erwidern. Ich bin jetzt einfach mal des Anti-Willens. Aber er hat ja eigentlich recht, oder? Ist es wirklich investieren in Kryptowährungen, was der Großteil der Leute macht, oder ist es eher spekulieren? Was jetzt nicht unbedingt was Negatives mitschwimmt, aber es gibt diese hochemotionale Diskussion, die auf Twitter anscheinend geführt worden ist die letzten Wochen. Was ist jetzt Spekulation und was ist investieren?
Also wenn ich in ETFs investiere, passiv, dann mache ich ja eine einzige Spekulation, nämlich dass ich daran glaube, dass sie langfristig hochgehen. Und das Gleiche mache ich mit Kryptos übrigens auch. Also ich habe einen Sparplan, der läuft seit 1-2 Jahren auf Bitcoin und Ethereum, und ich investiere da Geld und spekuliere darauf, dass irgendwann 2024
genau, nächste Halving. 2024 setze ich aufs Halving, dann verkaufe ich alles wieder.
Also bis dahin investiere ich jedenfalls.
Okay, dann ab dann spekulierst du.
Ab dann spekuliere ich. Ja, muss ich nur den richtigen Verkaufszeitraum finden. Und da ich mit sowas wahnsinnig ungeschickt bin, kann man das vielleicht nicht als Spekulation bezeichnen.
Also für die Leute, die sich nicht so mit Krypto beschäftigt haben, vielleicht bloß ganz kurz der Kommentar. 2024 steht dieses tolle Bitcoin-Halving an, was so on average alle 4 Jahre stattfindet, was im Wesentlichen ganz vereinfacht bedeutet, dass die Bitcoins, die ihr beim Minen bekommt als Belohnung, wenn ihr einen kommenden Block findet, halbiert werden. Es gibt dann irgendwie weniger Bitcoins, und dann kann man aus mehreren Gründen, erstens kann man dann argumentieren, wenn weniger produziert wird, dann wird es ja mehr wert. Und es gibt noch ein zweites Argument, das ich eigentlich gerade sagen wollte, mir ist es spontan entfallen. Doch, dass die Bitcoin-Produktion dann an sich auch teurer wird. Und es gibt so einen schönen Langfristchart, dass eigentlich die Bitcoin-Produktionskosten immer so eine gute Untergrenze für den gehandelten Preis waren. Jedenfalls war es in der Vergangenheit dann oft so, dass dieses Halving für den nächsten Bullrun erzeugt hat. Darauf spekulieren natürlich die Leute, inklusive mir selbst auch. Insbesondere wenn jetzt noch dazu kommt, dass vielleicht spätestens ab nächstem Jahr, der Markt erwartet das eigentlich für dieses Jahr schon, aber spätestens ab nächsten Jahr dann auch die Zinsen wieder fallen. Dann habt ihr im Prinzip ein fundamentales Argument, auch wenn es vielleicht ein bisschen psychologisch ist, das Halving, und auf der anderen Seite den makroökonomischen Hintergrund, der theoretisch für solche Sachen wie Krypto positiv sein könnte. Ob das jetzt so ist oder nicht, don't get me wrong, keine Anlageempfehlung und dergleichen, aber das ist so die generelle Überlegung, die halt viele Leute anstellen. Ja. Und dann hoffentlich habe ich auch meinen Lambo nächstes Jahr.
Ja, ja. Ich glaube ja immer noch an effiziente Märkte und frage mich dann immer, ob das nicht eigentlich schon eingepreist ist. Wenn alle wissen, beim Harving geht's immer hoch, ob nicht alle schon investiert haben, die das wissen. Und genau, aber dieses Harving nicht eingepreist ist. Und dann, wenn ich das dann mit Leuten diskutiere, sagen sie immer, ja, aber du machst die Rechnung ohne die Irrationalen, die dann irgendwann, wenn es durch die ganzen Schlagzeilen geistert, alle aufspringen. Aber ja, dann ist ja das auch wieder schon eingepreist, wenn man davon ausgeht, dass das passiert. Also ja, ich glaube es erst, wenn es passiert.
Dann sagst du, du hast es schon immer gewusst.
Dann sage ich, ich habe es schon immer gewusst und habe zum ersten Mal es geschafft, vor der Rallye in Bitcoin zu investieren, weil bisher habe ich es immer geschafft, exakt das All-Time-High zu treffen, zumindest zweimal.
Man kennt es.
Ja, ja.
Aber vielleicht mit diesem Argument nochmal, das kann man auch generell auf den breiten Markt beziehen. Es gibt ja Leute, die sagen, der Markt ist jetzt vor allem deswegen gestiegen seit Anfang des Jahres, weil wir jetzt lockerere Geldpolitik wieder einpreisen. Und es wird vielleicht erstmal jetzt noch schwieriger an der Earnings-Front, können wir gleich noch was dazu sagen, aber wenn wir lockere Geldpolitik wieder einpreisen, kann man ja argumentieren, dass wir Bewertungsmultiples steigen müssen. Dann ist aber der Punkt, die ist ja jetzt noch nicht locker, aber der Markt preist das jetzt schon ein. Und das ist letztlich das gleiche Argument. Dann könntest du aber wieder sagen, jetzt bei Krypto, der Markt preist das jetzt dann ein, dass das Halving nächstes Jahr kommt und alles bullish ist, aber dann fällt es ja danach irgendwann wieder. Das heißt, das müsste der Markt dann auch einpreisen. Und dann, dass dabei wieder steigt, das müssen wir auch. Also du kannst dich da, glaube ich, so in so ein endliches selber leveln, wie wir im Poker früher immer gesagt haben. Ja,
also müsste der Markt eigentlich immer stagnieren, wenn er alles einpreist.
Ja, irgendwie so, weil er denkt, dass er denkt, dass er denkt, dass er denkt und dann kommst du irgendwann in ein wie sagt man so schön, ein Mindfuck rein.
Ja, dann
jetzt habe ich wieder Worte gesagt, die ich jetzt sagen darf.
die können noch kein Englisch, die Kinder. Ja, na, das stimmt mich jedenfalls zuversichtlich, dass es dann doch ein bisschen höher geht und auch höher als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal bin ich auf dem All-Time-High eingestiegen. Das heißt, gut, dadurch, dass ich einen Sparplan habe, hat sich das natürlich auch ein bisschen angepasst jetzt an den meinen Einstandskurs. Aber ich glaube, ich bin immer noch im Minus.
Man kennt es. Immer die aktuelle Situation um die Banken, auch wenn sich das wieder beruhigt hat, spielt natürlich auch in diese Story voll rein.
Ja.
Weil jetzt kommt eigentlich alles zusammen, was die Bitcoin-Jünger immer gesagt haben. Und das passt natürlich jetzt so für die Narrative super. Und auch gut, dass wir das jetzt ungeplant eigentlich beantwortet haben hier im Podcast, weil ich glaube, ich hatte noch eine Frage offen, dass jemand auf YouTube geschrieben hat, ob wir nicht mal was zum Thema Bitcoin und potenzieller Bullrun sagen können.
Ja, haben wir damit also potenzieller Bullrun ist offen, das wissen wir dann, wenn er da ist.
Genau,
ja, dann haben wir übrigens jetzt eine Kristallkugel hier liegen und haben schon gedacht, so jetzt können wir endlich wieder Krypto-Content produzieren, seitdem wir diese Kristallkugel haben. Die hat uns ein Mitglied aus der Community zugeschickt als Dank, damit wir die dann immer verwenden können.
Ich fände das eigentlich ganz cool, wenn Thomas mit so einer Kutte und der Kristallkugel jeden Tag irgendeine Prediction von der Einzelaktie macht.
Ja, da macht man so eine Website. Hier Tommy, unser Entwickler, der wollte immer mal eine Website schaffen, highworein.de, weil das ja immer diese in der Discord-Community kommen die Leute rein, schreiben erstmal hi, wo rein, also wo rein soll ich investieren, und dann schlägt das einfach jeden Tag zufällig irgendeine Aktie vor.
Wird wahrscheinlich viele Fondsmanager outperformen.
Bestimmt, ja. Ja. Einfach Zufallsprinzip.
Genau.
So ein bisschen wie dieser Goldfisch, der mal getradet hat. Kennst du das Video?
Ah, das ist großartig. Ich liebe den Mann, der das macht. Wie heißt denn der? Michael Reeves oder so, gell? Also, falls ihr den nicht kennt, ich glaube, wir hatten ihn schon mal. Wir können ihn aber nochmal verlinken, wenn wir dran denken. Das ist so ein YouTube-Content-Creator. Willst du es erzählen?
Ich kenne den restlichen Kanal gar nicht so richtig. Also, ich habe den mal abonniert. Da kamen ab und zu neue Videos, wo ich aber dachte, ach, das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Aber der hatte jedenfalls einen Goldfisch in einem Aquarium und hat den Goldfisch mit einer Kamera überwachen lassen. Und wenn der Goldfisch nach links geschwommen ist, nee, ich glaube, er hat immer auf einem Bildschirm zufällige Aktien angezeigt. Und wenn er eine neue Aktie anzeigt und der Goldfisch schwimmt nach links, dann bedeutet das kaufen, und er schwimmt nach rechts, bedeutet es verkaufen oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Das hat er vom Computer immer auswerten lassen und dann hat auf diese Art automatisch seinen Goldfisch für ihn getradet. Aber ich weiß nicht mehr, was für eine Performance er gemacht hat.
Er hat, glaube ich, outperformed und dann hat er das vor irgendwelchen Leuten auch noch gepitcht und die dachten halt, er spricht über eine künstliche Intelligenz, wenn er immer Fisch sagt.
Stimmt.
Gesichter der Leute, als sie gefragt haben, was so die Risiken sind, er sagt, ja, der Fisch kann sterben, wenn man ihn nicht füttert. waren großartig. Also das ist so ein, ja, so ein Kerl, der macht, glaube ich, so alle 6 Monate nur ein Video, hat aber ewig viele Abonnenten. Und wenn ihr das noch nicht kennt, dann guckt euch unbedingt das an, wo er den OP-Roboter gebaut hat. Also das ist die glaube ich, mit Abstand die geilste Folge.
Das kenne ich auch noch nicht.
Also er baut eigentlich immer Roboter, deswegen auch die Idee mit dem Roboter, der tradet.
Die Wochenhighlights.
Aber vielleicht kommen wir mal zu unseren Marktnews, oder?
Du
merkst ja schon an mir, wie ich so ein bisschen zum Zittern anfange, wenn wir jetzt schon so lange gesprochen haben. Ohne Markt.
Ohne Markt, erzähl.
Das Erste ist, das ist, glaube ich, ganz schön, weil das wir dich dafür haben, weil es sehr politisch ist. Die USA haben im April immer ihre Steuerzuflüsse. Und es ist wohl so, dass aufgrund relativ vieler Verluste, die Leute am Kapitalmarkt letztes Jahr erzielt haben, die Steuereinnahmen deutlich niedriger sind, als man erwartet hat anscheinend. Das hat zur Folge, dass das Girokonto vom Staat, echt so wie ein Girokonto kann man sich das vorstellen, deutlich weniger Zuflüsse bekommt. Was im Wesentlichen bedeutet, dass die an ihre Schuldenobergrenze vielleicht schon im Juni oder im Juli ranrücken könnten, wo man bisher immer geglaubt hat, ich glaube im Podcast hat man auch drüber gesprochen.
September dass das halt oder erst so, ne?
September, genau. Ja. August, September, dass es da der Fall ist. Das ist deswegen halt lustig, weil die Schuldenobergrenze noch nie gerissen worden ist. Das ist noch nie passiert, dass die überschritten wurde. Das würde bedeuten, dass die USA höchstwahrscheinlich erstmal pleite werden, mit allen möglichen verrückten Konsequenzen für den Finanzmarkt. Und was es braucht, ist eine politische Einigung über die Erhöhung, die überparteilich stattfinden muss, aufgrund der derzeitigen oder eigentlich fast immer aufgrund der Zusammensetzung des Kongresses. Aber es gab ein Gespräch, glaube ich, im Januar zwischen dem Top-Republikaner im Kongress und dem Präsidenten, dem Herrn Biden. Und seitdem haben sie nie wieder gesprochen.
Ja.
Vermutlich, weil alle geglaubt haben, dass es erst im Herbst ist.
Ja, das ist wahrscheinlich so wie mit dem Goldschürfen. Je höher der Druck ist, desto eher findet man was, ne?
Eine wunderschöne Anekdote. Markus, hast du nicht letztes Mal auch das mit der Wippe und den Anleihen gebracht? Also das habe ich da in der Vorlesung sogar dann auch weitererzählt,
weil ich
das so gut fand. Schön. Das mit dem Goldschürfen merke ich mal jetzt auch.
Ja, es kam mir gerade spontan, eigentlich muss der Druck nur hoch genug sein und dann gibt es schon eine Einigung und eigentlich könnte man auch darauf spekulieren, oder? Weil das ist relativ sicher.
Es gibt eine Umfrage von der Bank of America unter Marktteilnehmern, Fondsmanagern, da sagen wir 80 oder sogar mehr Prozent, dass die eine Einigung finden. Das Problem ist halt, ich habe halt echt so die Angst, wenn man sich das politische Klima in den USA anschaut, das ist halt noch 1000-mal toxischer als bei uns und wird eigentlich auch von Jahr zu Jahr toxischer. Irgendwann ist es vielleicht so toxisch, dass mal eine Seite sagt, fuck it, probieren wir jetzt mal aus, was passiert, wenn wir uns nicht einigen.
Ja, das ist dann der schwarze Schwan.
Genau, wobei witzigerweise der Markt es teilweise anfängt einzupreisen. Also ich weiß nicht, hast du dir mal den Einjahres-CDS von USA angeguckt?
Nee, CDS sind Credit Default Swaps oder was ist das?
Genau, die Credit Default Swaps, also kennt man vielleicht seit der Credit Suisse oder der Deutschen Bank. Der Einjahres-CDS auf die USA ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein All-Time-High ist, seitdem es diese Dinger gibt. Es ist auf jeden Fall höher als zur Finanzkrise, höher als zur Schuldenobergrenze-Krise 2011 und auch 2013. Also da steht jetzt über 100 Basispunkte. Zeigt zumindest, dass der Markt da grundsätzlich Absicherungsbedarf sieht oder zumindest einige Marktteilnehmer sich bezüglich einem potenziellen Ausfall abgesichert haben.
Und dieser Einjahres-CDS ist, jetzt dürfen die Kinder vielleicht noch mal kurz nicht zuhören, sowas wie der VIX auf US-Staatsanleihen?
Den gibt's auch. Es gibt einen Volatilitätsindex auf US-Staatsanleihen. Auf Staatsanleihen. Ich glaube, das ist der Move, wenn ich mich nicht täusche.
Ah, okay.
Aber den gucke ich nicht so oft an. Aber man kann sich schon so vorstellen, wenn halt die Unsicherheit über eine potenzielle Einigung zunimmt, dann schießt das CDS entsprechend nach oben.
Ja, so und 2011 zur Finanzkrise. Was hat die Finanzkrise mit der Debt Ceiling zu tun?
Ich glaube erstmal gar nichts, sondern da war einfach bloß zum Zeitpunkt Finanzkrise Lehman grundsätzlich die Angst, hier könnte irgendwas passieren. Und dann gab es diese Kämpfe um die Schuldenobergrenze halt schon öfters. Aber so stark wie bisher ist er eben bei diesen Kämpfen noch nie gestiegen. Und vielleicht ist mir es immer noch wichtig zu sagen, weil ich habe immer ganz viele Leute, wenn ich von der Schuldenobergrenze erzähle, dann kommt die Antwort, ja gut, dann werden halt die Mitarbeiter für ein paar Tage nach Hause geschickt und dann einigt
das
man sich
schon.
Das ist
nicht Haushalt macht zu oder so, ne?
Der Government Shutdown, genau. Ja. Das stand sogar in einer bekannten deutschen Tageszeitung so drin, aber es ist halt einfach falsch. Also die Schuldenobergrenze hat überhaupt nichts mit dem Government Shutdown zu tun. Das kommt nur zufällig immer gleichzeitig oftmals, aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Und gerissen wurde die noch nie.
Wir hatten, als ich in der Kommunalpolitik im Stadtrat war, immer, wenn wir keinen Haushalt verabschiedet hatten, die vorläufige Haushaltsführung, ist das das? Also man macht einfach so weiter wie geplant, aber kann nichts Neues einplanen? Ja. Oder ist, weil eigentlich müsste man ja dann keinen Shutdown machen.
Ja, ich glaube, in den USA ist es nicht so. Wenn quasi wenn quasi kein neues Budget für entsprechende Ministerien verabschiedet worden ist vom Kongress,
dann gibt es nichts mit der Schuldenobergrenze. Das ist nicht auf 5 Jahre im Voraus geplant.
Genau, dann gibt es keins und dann müssen die nach Hause geschickt werden. Dann machen sie meistens eine sogenannte Continuing Resolution, also dass man das Alte einfach fortschreibt. Das ist dann oftmals die Einigung. Ich bilde mir ein, dass es schon ganz lange her ist, dass die wirklich ein echtes Budget mal verabschiedet haben, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Also meistens sind sie Continuing. In der vorläufigen Haushaltsführung.
Genau. Wobei seid ihr pleite gegangen auch mal mit euren Kommunen?
Nee. Aachen war immer relativ halb gut, halb schlecht aufgestellt, weil wir waren immer so nicht in der Haushaltssicherung, also uns ging es nicht so scheiße, dass uns geholfen wurde, aber uns ging es aber auch nicht so gut, dass wir im Geld schwammen und waren eigentlich so der vernachlässigte Mittelstand sozusagen, der es besonders schwer hat. Aber unsere Kämmerin war vorher in Hagen. Und Hagen war eine der Städte, die sich besonders hart verspekuliert hatte mit CDS, Credit Default Swaps. Da war sie vorher Kämmerin und dann musste sie ihren Posten räumen und dann ging sie nach Aachen.
Das war dann der Downgrade oder ist es wie, wenn man ein Politiker in Deutschland, ich zitiere die CSU, wie die es immer gern sagt, nach Europa.
Nach Europa schickt, also, ja, Aachen
nach Brüssel.
Ist ja glaub, Europa.
Nach Europa heißt einfach Brüssel.
Ja, weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung. Also, ich weiß auch gar nicht, ich kann gar nicht beurteilen, inwiefern sie da, also sie wurde dafür nicht verurteilt oder so. Ich glaube, sie ist zurückgetreten oder wurde nicht wiedergewählt und ging dann zu uns und macht bei uns einen guten Job und ist auch wirklich sehr respektiert von allen. Von daher, das war dann halt mal doof.
Also nicht wie Frau Lagarde, die rechtskräftig verurteilt worden ist.
Nein. Okay.
Wobei sie auch einen guten Job macht, meiner Meinung nach. Jetzt.
Neuerdings, oder?
Ja, sie hatte kurz nach Übernahme, da kam halt Covid direkt und da hat sie mal in der Pressekonferenz im März 2020 so einen richtigen Scheiß gebaut. Sie irgendwie vom Journalisten gefragt worden ist, ob sie auch auf die Spreads schaut zwischen Italien und Deutschland. Und da ist halt die geschickte Antwort, du musst das halt so formulieren, dass das wichtig ist für die Transmission, der Monetary Policy. Aber also du darfst nicht sagen, du schaust drauf, darfst auch nicht sagen, du schaust nicht drauf. Du musst halt so formulieren, dass jeder weiß, dass du drauf schaust, ohne es zu sagen. Und sie hat einfach gesagt, nee, sie schaut nicht auf die Spreads. Und dann ist das Spread natürlich mega rausgeschossen, weil alle gesagt haben, okay, gut, was ist da los?
Okay, dann können wir ja damit spielen.
Genau, dann können wir damit spielen, wenn sie das sagt.
Ja, das hattest du mal sehr gut formuliert. Du sagst, der Markt testet immer alles. Ja. Und wenn sie sagt, sie schaut nicht drauf, dann testet der Markt halt, ob sie drauf schaut. Und dann kommt die Antwort irgendwann prompt.
Genau, der Markt ist wie so ein kleines Kind. Du musst dem Markt eindeutige Grenzen setzen. Wenn du das machst, dann testet er die Grenzen aus.
Also wenn du die
Obergrenze, Untergrenze für einen Wechselkurs, dann wird der Markt erstmal an dieser Grenze kleben und schauen, wie lange du das durchhältst.
Weil in der Schweiz konnte man das sehr gut sehen in dem Wechselkurschart, als der Franken an den Euro gekoppelt war.
Genau, oder diese Grenze halt hatte, genau, von 1,20. So, was haben wir noch? Allzu Spannendes gibt's nicht von Frau Lagarde, weil wir sie gerade schon angesprochen haben, also Frau Wächter, wie ich sie, glaube ich, ab jetzt nennen soll, haben mehrere Leute abgestimmt, hat eine sehr bemerkenswerte Aussage getroffen. Und zwar wurde sie irgendwie gefragt, ob sie drüber nachdenkt, das Inflationsziel anzupassen.
Das war ja öfter schon mal eine Spekulation, oder? Oder war das bei der FED der Fall?
Also sie haben es beide angepasst im Sinne von, Frau Lagarde sagt jetzt nicht mal knapp unter 2%, sondern sagt 2% und die FED sagt nicht mehr 2%, sondern im Mittel 2%. Also das war vor ich glaube, 2 oder 3 Jahren war das so, diese Anpassung. Aber es wird halt jetzt viel spekuliert, dass du die Kerninflation in der aktuellen Situation, Deglobalisierung, zunehmende bewaffnete Konflikte, Rückverlagerung der Lieferketten in die Ursprungskonsumländer, was kann man noch alles anführen, restriktive Geld, also das wirkt alles inflationär, kann man zumindest
sagen. Du hast Kerninflation gerade gesagt, oder ja, war das, Kern. Okay.
Mhm. Ja, also ohne Essen und Energie, auch das, was die Zentralbank immer guckt. Und jetzt kannst du halt sagen, jetzt haben wir ganz viele globale Entwicklungen, die alle inflationär wirken. Vielleicht ist das 2% Inflationsziel nicht mehr das Richtige. So würde man es zumindest in nett formulieren. In unnett wird man es formulieren. Die Zentralbanken haben keine Ahnung, wie sie Inflation runterbekommen sollen, wissen, dass sie nur die ganze Weltwirtschaft abwürgen, wenn sie es weiter versuchen. Also müssen sie ein Argument finden, dass man das Inflationsziel anhebt.
Ja.
Ja, und Frau Lagarde wurde gefragt, ob sie drüber nachdenkt. Und sie hat irgendwie, normalerweise würde man halt auf so eine Antwort sagen, nein. Und ihre Antwort war...
Aber das hat sie ja schon mal gemacht.
Ja, hat sie schon mal gemacht, das stimmt. Aber da quasi war es nur so ganz so ein kleiner Tweak eigentlich fast nur. Mhm. Und sie hat aber gesagt, at the moment there's absolutely no reason to change the 2% medium-term objective.
Once at the moment ist ja schon mal eine harte Relativierung.
Genau. Das ist... mega harte Relativierung, hat man, glaube ich, nicht erwartet, dass das die Antwort war. Und dann, once we get there, once we are confident that it stays there, we can discuss. Also sie sagt halt, wenn wir die 2% Inflation erreichen, dann können wir überlegen, ob wir es anheben.
Auf 3.
Und auf 3.
Oder auf 1.
Oder auf 1. Das wäre natürlich lustig, wir senken es ab. Also es ist glaube ich, jetzt wahrscheinlich mal so ein Testballon einfach gewesen, wie die Leute, wie der Markt reagiert. Weil in den USA wurde das der Herr Powell auch schon öfters gefragt und er hat eigentlich immer relativ klar gesagt, nein, wenngleich es einzelne Stimmen aus der Fed auch schon gab, die auch angedeutet haben, dass man über sowas mal nachdenken könne. Scheiße.
Und,
Scheiße.
Ja, wobei, ich meine, für den Markt ist das doch eigentlich nicht schlecht, wenn das Ziel angepasst würde, oder? Also.
Ja. Also für den Markt ist, glaube ich, alles gut, was irgendwie auf lockere Geldpolitik hindeutet. Aber ich glaube halt für viele Arbeitnehmer ist das jetzt schon ein Problem, weil du krasse Reallohnverluste hast und nicht deine Lohnerhöhungen, die du eigentlich haben müsstest, um das reale Lohnwachstum auszugleichen oder das Dewachstum oder die Schrumpfung, die kriegst du halt nicht durchgesetzt. Und wenn die Inflation jetzt langfristig steigt.
Ja, das ist ja auch gerade dieses harte Dilemma bei den Streiks mit der Bahn. Also was hattest du mal ausgerechnet, wie viel das per anno ist, was die anbieten? Irgendwas sehr, sehr Kleines lag da auf dem Tisch, ne?
Das war jetzt nicht bei der Bahn, sondern es war im öffentlichen Dienst. Aber das wesentliche Argument ist das gleiche. Es heißt dann halt immer, Verdi fordert, glaube ich, 10,7% mehr Lohn und die Innenministerin bietet 8,4 und man ist sich nicht einig geworden. Und das steht dann auch in der Presse immer so drin. Und wenn jemand das liest, denkt er sich, ah, gut, come on, 2%, who cares? Aber die Innenministerin hat die 8,4 halt irgendwie auf 2,5 oder 3 Jahre geboten. Das sind dann halt so 3% per annum. Und Verdi will halt 10 auf 12 Monate, um die Inflation auszugleichen. Also es ist halt schon signifikant was anderes.
Ja.
Du, aber ich bin ja dabei jetzt, weil ich bin ja auch betroffen. Meine Lohnrunde ist im Herbst und ich will ja auch 10% auf 12 Monate dementsprechend.
Und dafür gehst du dann auf die Straße und hältst keine Vorlesungen, oder?
Ich darf ja nicht.
Ah, du darfst ja nicht streiken. Ja, du bist Beamter.
Ich bin Beamter. Ich darf gar nichts. Ich
muss hoffen. Wie war das nochmal? Da gibt's doch dann immer so ein bisschen so Stellvertreter-Streiks, dass dann irgendwie Kindergärten oder irgendwie so nicht verbeamtetes Personal streikt und dann hofft man, dass das, was die da erzielen, für alle übernommen wird. Ich weiß es nicht mehr so richtig.
Es ist eigentlich schon auch irgendwo ein bisschen grenzwertig, weil wer halt streiken darf im öffentlichen Dienst, sind halt die Nichtbeamten. Dann wird man da kaum irgendwelche extrem Gutverdienenden streiken lassen, weil man braucht ja die öffentliche Meinung auf seiner Seite. Also schickt man halt in Anführungszeichen überspitzt formuliert, sage ich jetzt einfach mal, die vor, wo jeder zustimmt, dass die eh zu wenig kriegen und auf jeden Fall mehr Lohn brauchen. Aber oftmals wird es dann halt in der einen oder anderen Form auf auch die extrem Gutverdienenden übertragen. Ja. Ich würde mich jetzt sicher als extrem Gutverdienenden bezeichnen. Ich habe ja gelernt, Friedrich Merz hat mal gesagt, wenn man 1 Million im Jahr verdient, dann ist man Mittelschicht. So viel verdiene ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist so die Strategie.
Ja, als Professor ist man ja quasi bettelarm.
Wenn Herr Merz Mittelschicht ist, dann bin ich bettelarm, das stimmt.
Ja.
Ja, ansonsten, lass mich das vielleicht noch kurz zu Ende bringen. Viel haben wir ehrlich gesagt nicht. Inflationszahlen in UK gab's, die waren ein bisschen oder deuten auf ein Wiederanspringen der Inflation hin. Der Markt interessiert das jetzt eher noch nicht. Aber das ist, glaube ich, so die aus Marktsicht wahrscheinlich eine der größten Gefahren, dass diese Narrative, dass Geldpolitik lockerer wird, dass die zerstört wird. Und auf der anderen Seite sind wir mitten in der Earnings Season. Da gab's bisher, glaube ich, nur langweilige Unternehmen und Tesla. Die nächsten zwei Wochen werden das sicherlich deutlich, deutlich spannender, wenn die ganzen großen Dickschiffe entsprechend ihre Zahlen und auch ihre Ausblicke für das restliche Jahr und für die Zukunft vorlegen.
Ja, kann man wieder ein bisschen spekulieren.
Spekulierst du da?
Nein.
Soll man einen YOLO-Trade hier vereinbaren auf irgendwie so Apple Earnings oder so?
Können wir machen, aber ich müsste jetzt eine Münze werfen und könnte dann sagen, hoch oder runter, aber ich habe absolut keine Ahnung. Also was sich da andeutet oder was erwartet wird, etc.
Wusstest du, dass egal zu welchem Quartal, eigentlich immer zwischen 70% und 80% der Unternehmen die Erwartungen schlagen?
Ja, das ist wahrscheinlich, du hattest mal vor langer Zeit, das erinnert mich an einen Instagram-Post, den du mal gemacht hast, ja? Du hast gefragt, wie kann man am besten Kurse voraussagen? Und hat es dann gesagt, dass der morgige Kurs mit dem heutigen Kurs am meisten korreliert? Das heißt, wenn ich einfach davon ausgehe, der morgige Kurs ist so wie heute, dann liege ich am ehesten richtig.
Das ist die statistische Antwort auf, wie kann man Aktien vorhersagen, genau. Einfach den heutigen Kurs nehmen. Ja. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit liegst du nah dran.
Ja.
Ja, und genau, bei den Unternehmen ist auch noch so, du willst ja immer die Erwartungen schlagen. Das heißt, du guidest gezielt die Erwartungen nach unten in Analysten-Calls, ja, durch Veröffentlichungen, ja, etc. Und dann kannst du dich immer freuen, wenn du dann besser warst als erwartet.
Naja, also hast du eine Idee für einen YOLO-Trade? Also ich kann nur mitmachen oder nicht mitmachen, aber da müssen wir uns vielleicht ein bisschen genauer überlegen.
Ich habe ganz viele Ideen schon, aber ich habe mich noch zu nichts entschieden. Also vielleicht so Long Vonovia mit einer 1,5-Jahres-Option.
Ich bin Long Vonovia.
Ach, du bist Long Vonovia, aber ohne Optionen, oder?
Ohne Optionen, ja. Ja. Ich hatte irgendwann, als ich in Berlin Wohnungen gesucht hatte vor gut 2 Jahren, gedacht, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Vonovia irgendwann mein Vermieter wird. Und habe gedacht, ja, dann kaufe ich mir doch Aktien, weil dann kann ich bei jeder Mieterhöhung mich freuen, dass es da noch eine Dividendenerhöhung gibt. Und dann habe ich die einfach mal gekauft. Da siehst du mal, wie ich mich für Aktien entscheide, ne? Einfach so aus dem Bauch heraus. Und
das war ja schon eine fundamentale Begründung, die du
wolltest. Ja, okay, Risiko hedgen. Okay. Ja, ja, genau, es war ein Hedge, ja. Und genau, seitdem habe ich die nicht mehr verkauft. Und bin da ganz gut im Minus. Ich glaube, es ist meine schlechteste Aktie, wenn ich mich nicht täusche.
Und ist dein Vermieter Vonovia?
Nee, mein Vermieter ist eine sehr nette Vermieterin, die keinem Unternehmen angehört. Da habe ich dann also ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, man muss sich ja für das schlechteste Ereignis schon mal wappnen.
Wobei die Vonovia auch weiblich ist.
Stimmt. Ja.
Also ja, würde man der Vonovia sagen oder die Vonovia? Also die Vonovia hört sich irgendwie richtiger an, warum auch immer. Nee.
Man würde sagen, der Herr von Vonovia, aber auch adelig.
Stimmt, Herr von Vonovia. Interessant. Hast du nicht Angst, dass du enteignet wirst?
Nee, ich freue mich darauf.
Ich würde mich auch freuen. Ich glaube, ich habe das ja immer schon gesagt, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn der Staat jetzt Vonovia enteignet. Du kannst, das heißt, 10% Aufpreis noch auf den Aktienkurs, ist trotzdem ein gutes Geschäft für den Staat.
Ja, nein, ich hatte damals drüber nachgedacht, als es diesen Volksentscheid gab. Ich habe damals trotzdem mit Nein gestimmt. Aber es wäre ja keine Enteignung gewesen, sondern die hätten die Vonovia gezwungen, die Gebäude zu verkaufen. Damals noch zu einem sehr guten Preis.
Ist es nicht eine Enteignung?
Eine Enteignung wäre, ich muss meine Aktien abgeben, aber dann... Also mein Gedanke ging in Richtung, ich habe dann noch die Aktien und dann kriege ich ja auch ein bisschen was von dem Erlös. Weil, also entweder reinvestiert die Vonovia das woanders und das wäre für sie wahrscheinlich ganz in Ordnung, oder sie machen eine fette Sonderausschüttung. In jedem Falle wäre es, glaube ich, für die Aktionäre ganz in Ordnung gewesen.
Ich glaube, ich muss mich da auch ein bisschen korrigieren mit dem, was ich gesagt habe. Also wenn der Staat Vonovia-Aktien kauft mit einem offiziellen Offer, dann wäre das ja keine Enteignung. Du hast schon recht, eine Enteignung wäre, ist ja vom Grundgesetz grundsätzlich gedeckt. Ich gehe dir hin, nehme dir die Immobilie ab und muss dich aber entschädigen. Und die Debatte ist, glaube ich, immer so, was die Höhe der Entschädigung sein soll, wo sich dann die Politik unterscheidet. Wobei ich finde es ja lustig, er macht in Berlin so eine Abstimmung, dann kommt raus, ja, mach mal. Und dann sagt die Bürgermeisterin, nee, macht sie nicht. Dann gründet sie einen Arbeitskreis und der, weiß nicht, tagt der immer noch oder?
Ja, man sagt ja, wenn du eine Idee killen willst, dann gründest du einfach einen Arbeitskreis und dann ist es vom Tisch.
Ja. Dann darf ich diese politische Anekdote noch loswerden, bevor ich deine politische Anekdote hören will. Ja. Da gibt es ja diese geile Geschichte, als damals die FDP mit Frau Merkel regiert hat, diese eine Wahlperiode. Da hat man sich ja darauf geeinigt, dass man einen die Mehrwertsteuer vereinheitlichen möchte. Also bevor man das dann mit den Hotels gemacht hat. Aber eigentlich wollte man die Mehrwertsteuer vereinheitlichen. Und dann hieß es irgendwie im Koalitionsvertrag, ja, der Finanzminister wird ein Gremium einberufen aus bestehend, dann waren halt die ganzen anderen relevanten Minister und Staatsleute genannt. Und da wird es dann besprochen. Und dann hat der Schäuble einfach 4 Jahre lang das Gremium nie einberufen.
Ich erinnere mich noch an diesen Zungenbrecher. Einfacheres, niedrigeres, gerechteres Steuersystem. Ja.
Dann wollte es nicht mehr sagen, in der Pressekonferenz nach der Wahl.
Ja.
Geschichten aus dem Goldman Garten.
Gut, du wolltest von mir Stories hören.
Ja, ich würde natürlich gern wissen, wann ich denn ein einfacheres Steuersystem bekomme. Weil wenn ich persönlich entscheiden darf, dann wäre mir das niedrig und gut gerecht ist immer gut, aber ist up to debate, was gerecht ist. Mir wäre einfach lieber.
Ja, einfach wäre schon ganz okay. Aber dann kann ich auch nicht mehr so viel Spaß haben mit irgendwelchen Steuerrückerstattungen. Das ist ja so ein Sport, den ich jedes Jahr mache, an dem ich wahnsinnig viel Spaß habe. Die Freude wird mir dann genommen. Aber es wäre schon besser, wenn es einfacher wäre.
Würde ich gern von dir aber was Freudiges hören, denn wir haben letzte Woche haben wir wieder eine Geschichte aus dem Goldman-Garten gemacht, der Thomas hat uns alle enttäuscht, indem er keine hatte, dann hat er mir aber versprochen, der Markus hat die besten Stories und dementsprechend ist es jetzt nicht die Geschichte aus dem Goldman-Garten, sondern die Geschichte aus dem Abgeordnetenbüro. Hast du uns was Tolles mitgebracht?
Ja, ihr wolltet eigentlich Geschichten aus der Kommunalpolitik haben.
Oder auch das.
Und dann habe ich lange überlegt und habe gedacht, nee, da gibt's eigentlich keine witzigen Geschichten. Beziehungsweise nur Geschichten, wo du die Protagonisten kennen musst und wissen musst. Also da ist schon viel Kurioses passiert. Aber genau, ich hatte ja auch noch für einen Abgeordneten gearbeitet im Wahlkreisbüro. Also nicht in Berlin, sondern in Aachen hatten wir ein kleines Büro in einem Wohnhaus im Erdgeschoss. Und das war da so relativ kuschelig und haben uns um die Wahlkreisarbeit gekümmert. Für die, die es nicht wissen, Abgeordnete sind ja die Hälfte des Jahres in Berlin und die andere Hälfte des Jahres in ihrem Wahlkreis. Es gibt irgendwie 25 Sitzungswochen oder 20 Sitzungswochen, irgendwas in dem Dreh. Und den Rest des Jahres sind sie dann in ihrem Wahlkreis und sollen sich da um den Wahlkreis kümmern. Manche aber machen das in.
Sind die wirklich in Berlin da die 20 Wochen?
Ja, in der Sitzungswoche ist auch Präsenzpflicht in Berlin. Sondern wenn du nicht da bist und dich nicht in eine Unterschriftenliste einträgst, gibt's eine Strafe.
Weil im Europaparlament war es doch so, dass der Vorsitzende Präsenzgelder bekommen hat, ohne präsent zu sein. Also das ist in Berlin nicht so.
Nee, in Berlin musst du dich einfach nur eintragen. Du musst irgendwo in den Liegenschaften rumlaufen. Du musst auch nicht im Plenum sein, aber du musst vor Ort sein, weil die
Arbeit. Das heißt, ich kann im KidCard eigentlich sein in der Zwischenzeit.
Ja, du musst dich halt morgens eintragen in die Liste und dann gehst du ins KidCard, aber du kriegst auch kein Geld dafür, dass du dich einträgst, sondern du kriegst eine Strafe, wenn du dich nicht einträgst.
Und
wenn ich mich nicht täusche, also korrigiert mich, wenn das falsch ist. Genau, und im Abgeordnetenbüro, da klingeln dann die Bürger, da rufen die Leute an und haben irgendwie irgendwelche Problemchen, die gelöst werden muss. Also man ist da so ein bisschen so Ombudsmann vor Ort und gibt auch vieles, wo man wirklich helfen kann. Also viel so Anfragen wie Aufenthaltsrecht, jemand kriegt kein Visum und so weiter. Und also man kann natürlich nicht das Gesetz aushebeln, aber wenn man hier und da mal nachhakt, dann gehen die Sachen manchmal dann doch irgendwie plötzlich schneller. Und aber da kommen natürlich auch unheimlich kuriose Anfragen. Und die erste, das ist eigentlich keine Anfrage, das ist einfach nur ein Bürger, ein bisschen Feedback gegeben hat und das hat du die hast Überschrift nett
formuliert.
Die
Story hat richtig nachgedacht, wie du das euphemistisch nennen
kannst. Nein, die Überschrift ist Lachs im Blätterteig. Und zwar, das war gar nicht im Büro, ich bin mit dem Chef durch die Stadt gelaufen und in so einer kleinen Stadt wie Aachen, vor allem so die älteren Leute, die wissen natürlich schon, wer ihr Abgeordneter vor Ort ist und erkennen den dann auf der Straße, dann wird er ab und zu mal angesprochen. Und dann war da ein älterer Herr und dann sprach der den an und sagte, hören Sie mal, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich finde das gut, was Sie so machen. Ne, so in Berlin wirst du angekackt als Politiker, aber in Aachen sind die Leute dann, sprechen dich auch mal an, wenn sie dich einfach nur loben wollen. Und dann haben die so ein bisschen so hin und her diskutiert. Und um das vielleicht zeitlich nochmal einzuordnen, es war gerade so übelst Krisenstimmung in der Corona-Krise. Es gab noch keinen Impfstoff, es gab Lockdowns, es gab Rettungspakete, die Wirtschaft war irgendwie gefühlt am Boden. Und nachdem die dann so ein bisschen gequatscht hatten, sagte er, wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt zum Lidl und da kaufe ich mir Lachs im Blätterteig fürs Wochenende. Und was jetzt mit der Info? Und wissen Sie, warum ich mir das jetzt gönne? In der Krise, da muss das Geld unter die Leute und deswegen kaufe ich mir so was Gutes. Also jemand, der das Wirtschaftssystem verstanden hat.
Ja, ich wollte gerade, also diejenigen, die nur zuhören, haben mich jetzt nicht lobend mit den Händen gestikulieren gesehen. Also der junge Mann hat ja alles richtig gemacht. Also ja. Hat vielleicht auch Sachen gekauft, die nicht so nachgefragt worden sind. Man hätte ja auch in Lidl gehen können und Klopapier und Nudeln kaufen.
Stimmt.
Was ja, das heißeste Gut zu dem Zeitpunkt war, neben Backhefe, glaube ich. Also Lachs im Blätterteig, warum eigentlich?
Ja. Ja, man muss sich in der Krise was Gutes gönnen, damit das Geld eben unter die Leute kommt. Und dann ist das eben Lachs im Blätterteig bei Lidl.
Finde ich gut. Ja. Hast du uns noch was anderes mitgebracht? Also du hast ja hier so Bullet Points geschrieben. Und der zweite Bullet Point sagt die neue Daniela Katzenberger. Und jetzt muss ich mich outen. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Daniela Katzenberger.
Ja.
Also ich kenne natürlich kaum was dazu, aber ich weiß, dass sie hat doch ihr Mann und Kinder, das ist der Sohn von irgendjemandem ganz berühmten, der aber, glaube ich, jetzt tot ist, oder? Costa Cordalis, kann das sein? Ich glaube Costa Cordalis.
Das Problem ist, mein Friseur hat keine Magazine, ich weiß es nicht.
Ich schaue jetzt nach schnell, damit wir das noch kurz klären können. Aber du kannst ja schon mal die Story erzählen.
Ja, die
Oder
Story
ich,
war.
Ich schaue nicht nach und ihr schreibt mir, wenn ich wieder irgendeinen Scheiß erzähle.
Ja, das kann man doch machen. Story. Ja. Ja. Die Story war, ich war allein im Büro. Damals war ich noch studentische Hilfskraft und noch ein bisschen jünger und ein bisschen grüner hinter den Ohren und dann klingelte es an der Tür. Ich drück auf, mach die Tür auf. Sie kommt durch den Flur rein und läuft direkt einfach ins Büro, an mir vorbei, direkt ins Büro, als wenn sie sich auskennt. Und ich
klare war Message hier gegenüber mal, gesendet.
Ja, ganz klare Message, der kleine Markus konnte die nicht aufhalten. Und ich war natürlich erstmal so ein bisschen perplex und dann sagte sie, ja, ich müsste mal kurz an den Computer, ich muss mal ans Internet. Und dachte ich so, das war schon so wirklich kurios und in dem Moment dämmert dir, dass die Person leicht bekloppt ist, wenn sie in ein Abgeordnetenbüro geht und kurz fragt, ob sie mal ans Internet kann. Und dann habe ich sie irgendwie davon abgehalten und erstmal gefragt, ne, worum geht's denn und was ist denn das Problem, was müssen sie denn da machen und so weiter. Und dann fing sie irgendwie an zu reden und sagte, ja, wissen Sie, sie versucht sich im Moment bei irgendwelchen Castings zu bewerben. Sie möchte nämlich die nächste Daniela Katzenberger werden. Mhm. Und sie bräuchte da Hilfe vom Abgeordneten, weil das doch ein gewichtiges Wort ist, wenn man da mal irgendwie ein Wort einlegt bei solchen Auswahlverfahren.
Finde ich ehrlich gesagt mal eine clevere Idee. Hat wahrscheinlich ohne Scheiß bisher noch niemand gehabt.
Finde ich grundsätzlich clever. Ja, es wäre doch lustig, wenn da so ein Brief vom Abgeordneten kommt, so hey, ich möchte mich dafür einsetzen für die Person XY, hat folgende Qualitäten und deswegen sollte die bei dem Casting genommen werden. Genau, und dann kramte sie irgendwann aus ihrer Tasche irgendwelche Alben raus und wie alt mag die gewesen sein? Die wird so Ende 40 vermute ich mal gewesen sein und hat mir dann ihr ganzes Portfolio an leicht bekleideten Fotos gezeigt und ihre ganzen Fotoshootings und ist das alles mit mir durchgegangen und wollte mir eben zeigen, dass das doch wirklich überzeugend ist. Und ich weiß nicht mehr, wie ich sie losgeworden bin. Ich hatte irgendwie gesagt, hier, meine Kollegin ist jetzt gerade nicht da. Da soll sie sich lieber an die wenden, aber ich kann hier nichts ausrichten. Und irgendwie ist sie dann wieder gegangen. Aber ja, es ist immer relativ schwierig, solche Leute dann wieder loszuwerden, wenn sie einmal drin sind. Danach habe ich mich dann immer ein bisschen mehr in der Tür aufgebaut, dass die Leute gar nicht erst
sofort reinlaufen können. Na klar, die Nummer vom Abgeordneten gegeben, dann hätte der das klären sollen.
Ja, genau.
Dann wärst du wahrscheinlich deinen Job los gewesen, aber hättest du dich da schön aus der Situation rausmanövrieren können. Ja. Wobei die, wie gesagt, ich finde die Idee eigentlich ganz clever und ich habe ja selber auch das große Ziel, dass ich gerne mal bei so einer Show teilnehmen würde, The Bachelor oder
nicht Let's Dance.
Camp. Ich mag keine Kakerlaken. Na, tanzen kann ich auch nicht. Also eigentlich würde ich gerne.
Das musst du ja nicht. Die können ja alle am Anfang nicht tanzen.
Ist es so?
Ich glaube schon.
Ich habe es auch, glaube ich, noch nie gesehen. Also wenn der Bachelor finde ich nicht schlecht oder.
Er war Bachelor dafür, dass du bist ja verheiratet.
Ja, aber ich will ja nicht Teilnehmer an der Show. Ich will einfach bloß in diesem Haus sein und mich mit den Leuten unterhalten. Dann ist es mir egal, ob Bachelor oder Bachelorette, ist mir eigentlich wurscht.
Ja, ich will einfach bloß dabei sein. Das ist eigentlich witzig. Dann stelle ich mir diese Kulisse vor und diese ganzen schicken und leicht bekleideten Leute. Und dann sitzt der Holger und erzählt irgendwas über Finanzen.
Genau, das ist der Holger da mit seinem
Booty. Hast du schon, und wie investierst du?
Hast du die Fett gerade gesehen? Der Paul spricht. Genau. Ich fände das cool.
Wieder 0,1. Ja.
Und ich muss ja immer noch betonen, dass zwei Leute, die bei uns studiert haben, bei dieser Serie teilgenommen haben. Und dementsprechend habe ich immer noch Hoffnung, dass ich auch nochmal dran darf.
Ja, dann musst du mal an deinen lokalen Abgeordneten, CSU nehme ich an. Nee, Quatsch, du bist ja es ist ja Baden-Württemberg. Ich habe gerade Bayern und Baden-Württemberg verwechselt. Es tut mir furchtbar leid.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer unser Abgeordneter ist. Also das Einzige, was ich weiß, dass in Nürtingen ist, direkt am Bahnhof, der Bahnhof ist richtig hässlich, ist das Büro von Nils Schmid. Aber ich weiß gar nicht, ob
SPD, er direkt... aber der ist Landespolitiker, glaube ich, ne?
Nein, der ist Bundespolitiker jetzt.
Ach,
der war ja erst Vizeministerpräsident und dann ist er ins Bundestag gewählt worden. Dann habe ich noch im Regionalexpress getroffen und habe ihm noch zur Wahl gratuliert. Und seitdem habe ich aber nichts mehr von ihm gehört.
Ja.
Aber ich dachte mir, ich bin auch mal so ein Typ. Ich bin einfach hingegangen. Das ist doch der Nils Schmid, oder? Ja. Dann wollte ich viel Erfolg in Berlin wünschen. Dann wollte ich einfach mal nett sein. Gefreut.
Ja, das ist doch immer schön, wenn man von wohlwollenden Leuten angesprochen wird.
Gut. Ich weiß gar nicht, für was das so steht, aber ich fand das irgendwie cool, dass ich ihn im Zug getroffen habe.
Ja.
Gut. Hast du noch eine Story oder?
Ja, die letzte Story ist jetzt nicht so unterhaltsam. Wir hatten auch viele so Anrufe, also gerade während Corona, von Leuten, die dich einfach nur komplett zuquatschen wollten und die man dann auch ja, manchmal ist es schwer, die abzuwürgen und einfach so auflegen. Also lieber legt man dann das Telefon daneben, macht's auf Lautsprecher und lässt die mal so ein bisschen reden, als dass man dann einfach auflegt oder so. Aber beenden kannst du dieses Gespräch nicht. Klar. Und der hatte regelmäßig angerufen, hatte ich mal getestet, wie lange er wohl am Stück, ich hatte die Nummer schon eingespeichert und ich weiß, das ist wieder Person XY, ich kann meine Arbeit kurz pausieren. Bin einfach dran gegangen, habe nichts gesagt und er hat 10 Minuten geredet. Ich war wirklich komplett still und wollte mal schauen, wie lange er redet. 10 Minuten lang geredet, hat sich für das nette Gespräch bedankt, hat dann das Gespräch wieder beendet und hat aufgelegt. Und so ist das bei den Leuten oft, dass die einfach mal was loswerden müssen und dann sind sie happy. Also so extrem hatte ich das noch nicht. Also ein bisschen Dialog gehört für die meisten dann doch dazu, aber in dem Fall war das dann so.
Solche Leute hatten wir aber auch, ich habe ja damals die Derivate-Hotline bei Goldman gemacht vor 10 Jahren. Da hatten wir auch die Leute, die dann teilweise angerufen haben und die waren gar nicht, also nicht unfreundlich nicht, sondern du hast einfach gemerkt, da ist Gesprächsbedarf.
Ja, und dann, die wissen es natürlich schon besser und wollen dir ein bisschen die Welt erklären und kommen dann immer so vom Hölzchen aufs Stöckchen und ein Stichwort und dann wieder nächstes Thema und wieder ein Stichwort und nächstes Thema. Also kein Satz endet mit einem Punkt, ne? Aber die sind dann hinterher happy.
Ganz ehrlich, dann habe ich jetzt auch eine Story, die fällt mir spontan ein, die muss ich noch schnell loswerden. Das war auch bei Goldman, da hat jemand angerufen, eine Dame, eine ältere Dame, total nett, mit der so unterhalten und dann ging es darum, wie über irgendwelche Finanzprodukte und welche Prospekte konntest du anrufen, konntest du halt so Broschüren zuschicken lassen, die die Derivate einfach erklärt
und
haben.
Und die waren gratis und deswegen hat man das gemacht,
genau,
oder?
Genau, ja. Haben ein paar gemacht, haben auch manche angerufen, die wollten das für eine Vorlesung haben und so. Mhm. Das war schon, also das war, mit der Dame habe ich mich ganz lang unterhalten, die war total nett, hat sehr gewählt, sich ausgedrückt und alles mitgeschrieben, welche Formulare sie haben wollte, haben über 2, 3 Produkte gesprochen. Und alle haben mich, schon gewundert, warum redet der jetzt so lange mit so einer Kundin? Du kannst ja auch immer reinspringen und nebenbei zuhören. War ein ganz normales Gespräch. Und dann am Ende, wirklich, also es war wahrscheinlich so 25 Minuten, und dann am Ende, ja, also auf welche Adresse soll ich das denn zuschicken? Und sie so, ja, die gebe ich Ihnen mal. Das geht bitte an die Oberbürgermeisterin Petra Roth. Und dann ging es so weiter. Und das war halt irgendwie zu dem Zeitpunkt die Bürgermeisterin von Frankfurt. Was ziemlich sicher nicht die Dame am
Telefon war. Petra Roth kennt man, ja.
Genau. Und in dem Moment kam dann so die Realisation, okay, gut, vielleicht werde ich hier gerade einfach nur seit 20 Minuten hardcore verarscht. hab natürlich alles brav mitgeschrieben, hab es dann auch hingeschickt, kam zurück, kennt man hier nicht und dann auch nie wieder von der Person was gehört, aber hat mich jetzt an deinen 10 Minuten Telefonat erinnert.
Ja, ich hatte auch schon Telefonate, die deutlich länger gingen und irgendwann hatte einer von denen kurz vor Feierabend angerufen und dachte ich so, shit, jetzt ich will mal nach Hause. Und dann hatte ich, also da kamst du auch nicht dazwischen, ne? Also die reden und reden und reden und du kommst einfach nicht dazwischen. Du kannst nicht mal was erwidern. Es ist einfach nur ein Monolog. Habe ich irgendwann gedacht, ich renne jetzt kurz rüber zur Kollegin mit dem Telefon, übergebe ihr das Gespräch und dann redet er weiter und mal gucken, ob er es merkt, dass dann anschließend eine andere Stimme antwortet. Aber was die Rechnung habe ich nicht mit der Reichweite von dem Empfang gemacht und dann ging das Telefon weg, wurde das Gespräch getrennt, dann rief er wieder an und sagte, oh, Entschuldigung, wir wurden gerade getrennt. Und das war halt so auch so ein richtiger Verschwörungstheoretiker, der mit den Corona-Teststäbchen und Gift und was auch immer mir das alles haarklein erklärt hat.
Charles Schwab heißt er. Ich kenne nur Charles Schwab. Ich weiß nicht, was die Leute alle mit dem Klaus wollen. Für mich gibt's nur einen wahren Schwab und das ist der Charles.
Und jedenfalls hat er dann auch direkt gesagt, so, ja, das ist relativ häufig so, wenn man bestimmte Stichworte sagt, dann wird die Verbindung einfach getrennt. Und das ist bei uns jetzt schon wieder passiert, das passiert dem ständig. Also ich hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass ich das irgendwie verbockt habe. Aber für ihn war das völlig klar, er hat wieder irgend so ein Stichwort genannt und dann wurde einfach die Verbindung getrennt.
Vielleicht ist das ja so, wer weiß, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Also dann Präsident, Bombe und...